Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu 2-Stunden-Sendung. Es geht los mit Macy Gray, I Try. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Wer mein Gast ist heute, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Tina Hassel, 51, langjährige Auslandskorrespondentin und Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Zwei Interessen bilden sich bei der gebürtigen Kölnerin früh aus. Die Freude daran, Dingen auf den Grund zu gehen und das Saxophonspielen. Letzteres verliert seinen Reiz, ersteres treibt bis heute an. Tina Hassel studiert in Köln und Bordeaux, absolviert Anfang der 90er Jahre ein Volontariat beim WDR und arbeitet bald auch vor der Kamera. Früh wird ihre journalistische Arbeit ausgezeichnet. Sie geht für mehrere Jahre als ARD-Korrespondentin erst nach Paris, dann nach Brüssel und moderiert unter anderem den Weltspiegel. Ab Juli 2012 leitet die Mutter dreier Kinder das ARD-Hauptstadtstudio in Washington. Letztes Jahr nun ging es zurück Richtung Deutschland. Als Nachfolgerin von Ulrich Deppendorf ist Tina Hassel Moderatorin des Berichts aus Berlin und Chefin des ARD-Hauptstadtstudios. Wir heißen Sie an der Hörbar Rust auf Radio 1 heute herzlich willkommen.
Herzlich willkommen nochmal, Frau Hassel.
Ja, danke, ich freue mich.
In der Ruhe liegt die Kraft. Würden Sie sagen ja?
Ja, im Sinne von, ich bin jemand, der zum Beispiel fast nie schreit, aber Ruhe im Sinne von zu viel Routine oder zu wenig Energie, das würde ich weiß Gott nicht unterstreichen und glaube, würde das auch nicht so verkörpern.
Da kommt nämlich schon das nächste Zitat, das ist in dem Fall dann von Ihnen. Ruhe macht mich nervös. Also Stillstand, ja, okay, aber Ruhe.
Ja, war komischerweise immer so. Also ich mag gerne mal ruhige Momente und ich habe auch ruhige Seiten in mir. Aber wenn es ruhig wird, zu lange, verbinde ich das mit Routine und ich glaube, ich hasse wenige Dinge so wie Routine.
Also Sie sind auch eine Freundin der Veränderung dementsprechend. Und es gibt, haben Sie nicht so ein paar Rituale liebgewonnen oder so ein paar Sachen, von denen Sie hoffen, dass sie sich eben nicht verändern?
Absolut. Also Rituale sind Rituale teilweise in der Familie. Rituale sind, was ich gerne mache, um runterzukommen, wenn ich schlecht gelaunt bin oder zu viel Energie
Zum
habe.
Zum Beispiel, was ist das denn, wenn Sie schlecht gelaunt sind? Warum? Was machen Sie dann?
Dann mache ich Musik an und tanze ganz alleine für mich oder gehe joggen.
Ah, okay. Und wenn Sie jetzt im Job zum Beispiel schlechte Laune kriegen, was ja passieren kann, schließen Sie die Tür, setzen Sie sich Kopfhörer auf und könnte man bei Ihnen klopfen und Sie hören es nicht und Sie tanzen kurz, sich Ihre schlechte Laune weg?
Nee, also im Job habe ich noch nicht getanzt. Ich mache aber dann mal die Tür zu. Da ich die Tür eigentlich sonst immer aufhabe, wissen auch alle, dann ist sie auch zu. Und oft gibt es dann einen Grund, entweder wichtiges Telefonat oder vielleicht auch wirklich mal so die 5 Minuten, um so den inneren Schweinehund wieder in den Griff zu kriegen. Mhm.
Es heißt ja beim Fernsehen auf jeden Fall die starken Bilder zuerst. Ich habe jetzt einen Song mitten aus Ihrer Biografie herausgefischt, an den wir uns eigentlich erst mal ransprechen müssten. Also der ist sozusagen nicht ganz mittendrin. Es geht um Frankreich. Mit einem Song aus Frankreich geht es los, der einen mehr oder weniger aktuellen Aufhänger auch hat. Also ich sag Ihnen jetzt gleich mal, Sie haben uns ja mehrere Songs gegeben. Das mit der Brille. Sie müssen jetzt noch keine Brille tragen, wenn Sie lesen.
Ja, also wenn ich lesen muss, schon. Witzigerweise haben wir sogar eine ähnliche Brille. Wenn ich Sie jetzt angucken muss, nicht. Also
genau, schon das Lesen. Aber ich finde diese Unfreiheit, die nervt mich wirklich. Die nervt mich wirklich. Wenn man die vergisst, die Brille, ist man aufgeschmissen. Aisha haben Sie mitgebracht. Mhm. Und was verbinden Sie mit diesem Lied?
Aisha ist ein Lied, was ich viel gehört habe, was auch so ein sehr angesagt war in der Zeit, als mein Mann und ich in Frankreich gewohnt haben.
Wann war das ungefähr?
Das war in den ganzen 90er Jahren, viele Jahre, 6 Jahre in den 90ern. Das war zum einen ein Song, auf den man einfach, wo wir auch beim Konzert waren, wo wir auch im Bataclan zum Beispiel dieses Lied und den eben den Musiker dazu, Khaled, gehört haben.
Also nochmal der Ort, also in dem dieses Konzert stattgefunden hat, als das Attentat dann passierte.
Genau, genau. Und das ist halt was, was zum einen eben ein Lebensgefühl damals war. Eine Stadt wie Paris, die eben ganz bunt war, wo eben sehr viele maghrebinische, französische, junge Franzosen aus den Vorstädten zu diesem Lied und zu solchen Konzerten eben dann auch mitten nach Paris gekommen sind, eben ins 11. Arrondissement, wo Bataclan ja auch war und dieses Konzert auch war. Und wo natürlich irgendwie ganz viel hochkommt, wenn jetzt eben ich mir klar mache nochmal oder jedes Mal, wenn ich es mir vor Augen halte, was da in Paris passiert ist. Das war unser Viertel. Wir kannten einfach eben dieses Konzerthaus auch. Und ja, das ist so eine Mischung aus schönen alten Erinnerungen und ja, ziemlich furchtbaren neuen Bildern, die sich damit verbinden.
Wie war das damals in der Zeit? Es gab ja auch da schon in den Banlieues, in den Vororten sicherlich Tendenzen, eine aggressive Stimmung. Konnte man absehen, dass das so kulminiert, dass das anwächst?
Also in der Zeit, als ich da war, gab es ja auch schon wieder Terrorattentate. In der Tat in Frankreich, damals war ein junger Algeriger, Khaled Kelkal, der dann in so einer riesen Menschenjacht auch tagelang gejagt wurde. Und damals als Journalistin, auch ausländische Journalistin, habe ich das mitverfolgt. Und da war so dieses Erschrecken, huch, das war zum ersten Mal das, was wir so ja so Homegrown Terrorism nennen. Das ist also keiner, der irgendwie aus dem Ausland zugereist war, sondern der da groß geworden war, in dem Fall eben in den Vororten von Lyon. Aber das, da haben wir gedreht, wir haben in Vororten von Marseille gedreht, in Paris. Das ist ja letztlich nur ein Gesicht für einen Typ gewesen, die eigentlich alles hatten. Die hatten die französische Staatsbürgerschaft, die hatten ein Studium teilweise gemacht, auf jeden Fall einen Schulabschluss und dann kam nichts und dann radikalisierten die sich. Und insofern konnte man sicherlich Teile dessen, was wir heute diskutieren, absehen. Die kommen nicht so überraschend. Andere Teile, was jetzt einfach Gruppen wie den sogenannten IS angeht oder diese globalisierte Terrormaschinerie, das noch nicht.
Gut, wir hören jetzt ein Lied, das Sie positiv assoziieren. Aisha. Radio 1, die Hörbarust heute mit Tina Hassel. Sie ist die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios und war langjährige Auslandskorrespondentin. Wer weiß, wo es sie eines Tages wieder hinspült. Aber erstmal sind sie hier. Ihr Vertrag, ich glaube, einen 5-Jahres-Vertrag haben sie, ne? Und gerade erst ein Dreivierteljahr um und sie strahlen. Also man hat das Gefühl, sie freuen sich auch auf das, was kommt. Jetzt gucken wir erstmal auf das, was war. Sind sie als Christina, als Bettina zur Welt gekommen? Tina ist ja sehr selten.
Ja, also ich bin als Bettina zur Welt gekommen. Ach. Aber Bettina war so wie beim Schnellkochtopf, wenn, sagen wir mal, der letzte Ring rauskam.
Und sie
so
wissen, dass ich Bettina heiße, ja? Weil, ja? Was auch immer Sie jetzt sagen, machen Sie es nicht zu schlimm.
Nein, das hat nichts mit dem Namen zu tun. Der ist schön, aber es war, meine Eltern haben mich einfach Bettina genannt, wenn es wirklich ganz, ganz schlecht stand. Und insofern war das für mich wie rote Ampel oder wie gesagt Schnellkochtopf, wenn so viel Druck im Kessel war und schon der zweite Ring rausgekommen ist. So dass ich glaube, meine Zeugnisse ab Grundschule waren schon auf Tina ausgestellt. Auch Abitur, also das war irgendwie dann, mein Name war Tina und mich nennt auch keiner Bettina. Und wenn ich früher Bettina genannt wurde, war Mathe am letzten, wie man in Köln sagt.
Jetzt überlege ich gerade, was waren Sie denn für ein Mädchen? Oder waren Ihre Eltern so extrem streng oder waren Sie schon ein wildes Ding?
Ich glaube, beides eigentlich nicht. Also meine Eltern waren, die hatten klare Regeln, aber waren durchaus, streng waren die nicht. Die haben einem viel durchgehen lassen. Die hatten so eine leise Art zu sanktionieren, was ja manchmal viel unangenehmer ist, ja. Oder effektiver ist. Und da gehörte Bettina mit dazu.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe eine Schwester.
Juristenhaushalt war irgendwo zu lesen. Also der Vater oder beide?
Alle. Reiner Juristenhaushalt. Meine Schwester übrigens auch. Also Tanten, Onkels, Schwester, Mutter, Vater war für mich klar, ich nicht.
Und wie macht sich das bemerkbar in einem besonders groß oder stark ausgeprägten Gefühl für Fairness und Gerechtigkeit oder daran, dass viel diskutiert wird, in Theorie, Abstraktionsvermögen, das vorausgesetzt wird?
Also bei uns zu Hause wurde viel diskutiert, immer. Und wir diskutieren jetzt zu Hause und in meiner Familie auch sehr viel. Aber das können ja auch Journalisten oder so. Mhm. Ich glaube, Juristenhaushalt war jetzt, wenn man es rückblickend positiv nimmt, sehr genau zu sein. Es gibt eben nicht so Sätze wie ich glaube, dies und das. Da sagten meine Eltern immer, glauben kannst du in der Kirche. Ist das jetzt so oder ist das nicht so? Was heute hilft beim Recherchieren. Es gibt eben Fakten, die sind Fakten. Aber im Negativen war es für mich einfach so, dass ich gedacht habe, nee, also das machst du jetzt nicht auch. Und damit war am Anfang, haben sie überhaupt nicht verstanden, dass ich eine ganz andere Richtung gegangen bin. Die haben gedacht, brotlose Kunst, das wird nie was.
Sie haben mal auf die Frage, warum Sie Journalistin geworden sind, geantwortet, das sei perfekt für jemanden, der Zusammenhänge verstehen, den Dingen auf den Grund gehen und schauen wolle, was hinter der Fassade ist. Sie hätten ja auch Psychologin werden können.
Mhm, habe ich auch überlegt. Also auch heute noch. Also wenn ich mir überlegen würde, was, wenn nicht Journalist oder Journalistin, was ich immer noch toll finde und immer noch wieder machen würde, dann wäre es aber, Psychologie hätte mich sehr gereizt. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich habe auch wirklich ein Interesse an Menschen. Und zwar nicht nur an wichtigen Menschen, sondern einfach erstmal an Menschen. Und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wann was aufgesetzt ist und wann was authentisch ist. Auch das hilft ja, wenn man Politiker interviewt oder in beiden Jobs. Und auf Ihre Frage, Psychologie hätte mich durchaus auch interessiert.
Sind Sie jemand, der schnell empathisch ist? Oder haben Sie da auch ein ganz gutes, man braucht ja manchmal so einen Zwischenraum, in dem man irgendwie sicherer ist, ne, um die Sachen besser zu verstehen?
Ich bin nicht jemand, der sehr schnell so das Gefühl hat, ich muss mich jetzt ganz eng verschwestern, verbrüdern mit irgendjemand. Egal, ob ich den jetzt mag oder bemitleide oder aber mich interessiert es. Ich finde, Menschen sind sowas von komplex und viele Dinge, warum sie wie sind, machen sie sich teilweise ja gar nicht so klar oder sie senden ganz unterschiedliche Signale und behaupten das eine, aber verströmen das andere. Mhm. Das finde ich spannend. Mhm. Und ich bin extrem neugierig. Ich habe immer Fragen gestellt, ich liebe es, Fragen zu stellen und ja, das ist, hilft auch in meinem Job.
Was war denn das mit dem Saxophon?
Oh, da kommen Sie auf den weichen Punkt. Insofern muss ich den Anfang so ein bisschen relativieren. Damals gab es Barbara Thompson, das war eine Saxophonistin, die sehr angesagt war. Ich fand die Musik toll, ich fand die Frau super cool und ich fand das Instrument und finde es bis heute toll. Und da hatte ich dann mein Geld zusammengekratzt, ist ja auch nicht ganz billig, so ein Tenorsaxophon, und habe mir ein Tenorsaxophon gekauft und habe auch Unterricht genommen und dann blieb's mehr oder weniger dabei, weil auch da ich eben eher ungeduldig bin und es nicht so gut kann, irgendwie in 100 Umdrehungen nur einen Zentimeter von der Stelle zu kommen. Und der Freund von mir, mit dem ich das damals angefangen hatte, der war also schon Lichtjahre mir enteilt. Und dann habe ich irgendwann nur noch so alleine ein bisschen gespielt oder geübt und habe es dann ehrlicherweise weggestellt und irgendwann Jahre später auch verkauft.
Es waren ja auch die 80er und Frauen und Saxophone, das war sowieso nochmal so eine, so wie es Königsblau plötzlich zur schönen Farbe erkoren wurde, waren Saxophone so angesagt und so Candy Dulfer, und es gab einfach so ein paar Frauen, die sich das Saxophon geschnappt haben. Sie wirken ziemlich klar und nicht wie jemand, der tatsächlich bestimmten Bildern nachgeeifert hat, was ja zum Beispiel in der Pubertät und auch gerade in der Zeit davor ganz viele Kinder oder Jugendliche tun. Also dass man sagt, ich möchte aussehen wie die Tochter von Daktari oder wie Audrey Hepburn oder was weiß ich. Sowas. Gab es eine Frau, also außer Frau Thompson, von der Sie jetzt ein bisschen geschwärmt haben, die so eine Rolle eingenommen hat?
Nicht eine. Ich glaube, das ist so, kennen Sie diese Kinderbücher, wo man so eine Dreiteilung, man kann den Kopf von irgendwem und den Bauch von weiß ich wem und die Füße von wieder was anderem nehmen. Also wenn, dann eher so. Ich habe mir dann so einen eigenen Setzkasten vielleicht eher zusammengestellt, als jetzt so das eine Role Model zu haben, wo ich gedacht habe, das will ich jetzt machen. Und es waren oft auch eher, es war irgendwie später auf einer anderen Ebene. Es waren mehr so Farben, Klänge, auch im übertragenen Sinne. Ich fand zum Beispiel die ganze Szene in Frankreich rund um diese, wie ich fand, damals ganz coolen Existenzialisten und diese, linken Poetenszene toll, ohne jetzt zu sagen, und wegen Sartre habe ich dies oder wegen
geraucht
oder so.
Nie geraucht?
Ein bisschen, aber nicht wirklich gemocht. Ich habe es mir nie abtrainieren müssen oder irgendwie so ein bisschen modemäßig, als es in war, aber auch nicht lange.
Okay. So, wir, Barbara Thompson war ihre Saxophonkönigin, ne? Gut, darauf lassen wir uns jetzt ein. Wie heißt der Song?
Little Ennio.
This is called Little Ennio.
Radio 1. Hörbar Rust.
Tina Hassel, langjährige Auslandskorrespondentin und Chefin des ARD-Hauptstadtstudios, ist heute hier zu Gast. Eine bewegte Biografie. Lebt mal hier und lebt mal dort. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Und ich habe Ihnen auch einen sehr schönen Song mal wieder herausgesucht. Lang ist es her und er ist so entspannt. Das ist ein gutes Sonntagslied. The Floaters, Float On. Das klingt ein bisschen nach Drogenfantasien, aber was auch immer Sie damit assoziieren, es gibt auch noch eine Extended Version, die ist 11 Minuten lang, da können Sie sich das Ganze nochmal geben. Das waren die Floaters. Zu Gast ist heute Tina Hassel. Ihren ersten Artikel haben Sie in der Rheinischen Post verfasst. Waren Sie da noch Schülerin?
Ja, das waren sogar 2 Jahre. Während meiner Schule hatte ich eine ganze Seite in der Rheinischen Post zusammen mit einer Freundin von mir. Und zwar irgendwie hatten die damals schon angefangen zu sagen, ja, wir brauchen irgendwie jüngere Leute, jüngere Leser und was machen wir denn da? Und haben dann gesagt, ja, das hieß irgendwie unsere Seite. Und ich dachte, weiß Gott, wie viele Leute da Schlange stehen wollten, um das zu machen. Es gab gar nicht viele und das machten meine Freundin und ich. Und wir hatten jede Woche, jedes Wochenende eine ganze Seite im Blatt mit Themen, die wir selber bestimmen konnten.
Zum Beispiel?
Fotos haben wir gemacht. Oh, wir haben über irgendwie abzureißendes Jugendheim genauso geschrieben wie, weiß ich, dass wir bei der Bürgermeisterin irgendwie bei einer Versammlung unsere Stadt dabei waren und auch Fragen gestellt hatten, was die gar nicht so lustig fanden, weil sie erst dachten, ach, da sind irgendwelche von der Schülerzeitung. Und als sie dann hörten, nee, das ist aber doch so was anderes und dann von der Rheinischen Post, haben sie es schon ernster genommen. Dinge, die uns interessiert haben und die anscheinend aber auch nicht nur uns interessiert haben, weil 2 Jahre gab es das Ganze.
Das ist ja aber auch schon oder klingt auch schon politisch, vielleicht lokalpolitisch, aber auch schon durchaus investigativ. Mit dem Boulevard tun Sie sich, glaube ich, schwer, ne? Da haben Sie, ich glaube, es gab einmal eine Sache, diese irgendeine Hochzeit, war das die Maxima-Hochzeit?
Ja.
Haben Sie
nee.
Gelitten? Fanden Sie das ganz schlimm?
Nee, ich bekenne sogar, dass ich auch die gelben Seiten manchmal sogar als erstes mitlese. Das ist überhaupt nichts, wo ich sage, ifui. Aber wenn ich, und ich guck's mir gerne an, aber die Themen, die ich jetzt für mich irgendwie selber wählen kann, und das konnten wir ja damals, wären es nicht gewesen halt. Aber es wäre auch nicht politisch, um das nochmal so, ja. Ich habe es zumindest so nicht genannt sondern die Dinge, die ja irgendwie mit unserem Leben zu tun haben. Die sind irgendwie politisch, aber irgendwie sind sie auch mehr als das. Auf jeden Fall nicht Politik im engen Kästchen.
Die gelben Seiten. Also entweder ist das Yellow Press oder gibt es das, sagt man das in Köln auch so?
Nee, war Yellow Press, war noch so.
Okay, weil ich finde das so, die Vorstellung, dass Sie da sitzen und die gelben Seiten lesen, weil es ist ja das Branche, der Begriff für die Branche.
Gibt's das? Nee.
Haben Sie noch ein Telefonbuch, ein ausgedrucktes zu Hause? Holen Sie auch nicht mehr ab.
Nee.
Ach so, Sie ja sowieso nicht, weil Sie ja gerade erst wieder aus Amerika zurückgekommen sind.
Da kam das aber mit den gelben Seiten übrigens her. Ich habe das manchmal noch im Kopf, die falsche Sprache.
Sie haben in Köln und Bordeaux studiert, Geschichte, Germanistik,
Politik und ein bisschen Theaterwissenschaften. Aber
Theaterwissenschaften. Warum?
Weil Theater mich interessiert, weil ich mal davon geträumt hatte, aber nicht sehr lange, also mit ähnlichem Haltbarkeitsdatum wie das Saxophonspielen, Regie zu machen. Ich habe nie komischerweise gedacht, ich habe in so Laiengruppen schon auch selber gespielt, aber mich hatte eigentlich eher Regie interessiert. Und Teile dessen, was mich da interessiert, habe ich hinterher auch gerne gemacht bei Filmen. Also es geht ja darum, du hast ein Thema oder du willst eine Botschaft rüberbringen oder etwas Verstaubtes wieder modern machen oder Menschen für irgendwas interessieren. Wie machst du das? Das ist ähnlich wie die Dinge, die man sich fragt, wenn man eine Geschichte erzählt. Und Geschichte meine ich jetzt journalistisch, also ein Thema erzählt. Wie steigst du ein? Wie sehr verschreckt man, wie sehr umarmt man die Menschen, die man interessieren will. Also das fand ich spannend und habe es von daher auch so mitstudiert gehabt. Aber das andere war schon hardcore, das Richtige.
Der Satz, das andere war schon hardcore, das Richtige. Das hat sie richtig, das hat sie gepusht, das war anstrengend und das war gut für sie.
Mhm.
Sie müssen so ein bisschen, das Leben muss sie fordern, das Thema muss sie fordern, der Inhalt muss sie fordern, sonst verlieren sie
die Lust.
Okay. Naja, was passiert denn dann? Dann entsteht sowas wie Langeweile und dann kippt auch der Respekt vor einem Thema oder vor einem Gespräch oder so.
Ja, oder die Lust weiterzuziehen. Also entweder in Gedanken zum nächsten Thema oder physisch. Also ich bin ja oder wir sind, Gott sei Dank, hat das ja mein Mann und meine Familie jetzt auch, machen die das ja mit. Wir sind eigentlich von einer Station abgesehen nie länger als 5, 6 Jahre an einem Ort oder in einer an einem Ort gewesen. Und ich habe so, ich sage mal Augenzwinkern, ich glaube, ich habe sowas wie so ein Nomadengehen. Also insofern, wenn mich was langweilt, habe ich die Tendenz, weiter zu gucken. Das kann, weiter gucken kann ja sein, wenn man ganz viele Möglichkeiten hat, muss man sich ja örtlich gar nicht verändern. Dann guckt man einfach zu einem anderen Thema oder woanders hin, andere Sparte. Oder aber ich mag das auch gerne wirklich weiterziehen.
Und sind Sie als Mensch treu? Also ich natürlich,
absolut.
Also ich will jetzt hier nicht auf Ihre Ehe abspielen. aber gelangweilt sein oder einen Anspruch haben, immer wieder was Neues zu entdecken, das wird ja auch nicht jeder Mensch leisten können in Ihrer Nähe.
Nee, aber das ist interessant, dass Sie das fragen, weil das was ist, wo wir auch oft zu Hause drüber sprechen. Ich bin wahnsinnig verlässlich und treu, was Freundschaften angeht. Und ich habe auch sehr viele Freunde noch aus zum Beispiel der Zeit in Bordeaux, das ist ja auch Jahrzehnte her, dass ich da studiert habe, die ganz enge Freunde sind oder Freunde eben auch von früheren Zeiten. Also wenn das, ich glaube, ich bin eh ein Mensch, der viele Widersprüche so in sich hat, ohne dass ich das so empfinde oder scheinbare Widersprüche. Und ich glaube, man zieht weiter, wenn man gleichzeitig ein ganz verankert und gefestigt ist in anderen Dingen, die dann nicht Ort heißen. Und was ist, wenn es nicht Ort ist, dann sind es Freundschaften, es ist auch Familie. Ich bin auch ein Familienmensch. Mhm. Also das sind so meine Wurzeln.
Haben nicht alle Menschen extreme Widersprüche in sich? Also man kann die vielleicht ein bisschen kaschieren oder nach vorne tragen. Aber was ist denn ein Widerspruch, den Sie mögen an sich?
Mögen weiß ich gar nicht. Aber ich sag mal einen, den ich habe, der oft, ich habe zum Teil ein ganz klares Koordinatensystem und gleichzeitig sehr anarchistische Seiten in mir. Und das wäre zum Beispiel ein Widerspruch, der mich jetzt ausmacht. Sie haben völlig recht, jeder hat das. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es mag, aber es ist auf jeden Fall so.
Jetzt machen Sie das, was Politiker machen. Man bleibt abstrakt. Und da ich aber von Ihnen weiß, dass Sie aus Amerika spätestens gelernt haben, dass man straight fragen soll und auch keine Angst haben soll und vielleicht an dem Punkt, wo es wehtut, muss ich Sie jetzt fragen, was ist denn so anarchistisch in Ihnen?
Anarchistisch ist, dass ich mit Autoritäten eigentlich nichts am Hut habe. Also und zwar von Anfang an, witzigerweise gibt es Zeugnisse, ganz, ganz, ganz frühen Jahren, wo das dann allerdings negativ so gemeint schon aufgeschrieben ist, will sagen, ob jemand 3 Schulterklappen mehr hat als ich, ist mir erstmal egal. Und das beeindruckt mich nicht. Und das wäre jetzt was, auch bestimmte Ordnungen. Also ich habe mehr als ein Ticket mal bekommen, also hier sagt man ja Knöllchen bekommen, weil ich irgendwo geparkt habe, wo man nicht parken darf. Oder in Paris fährt man auch mal gegen eine Einbahnstraße, wenn man ganz schnell irgendwo hin muss. So, ist jetzt nicht anarchistisch im Sinne
das
von, ich rufe
die
Welt aus. Aber im Sinne von, okay, das ist jetzt nicht so mein Hubraumquartett, weiß ich was, ist nicht so meine Skala. Aber andererseits gibt es für mich Regeln. Und wenn ich auch jetzt mit dem Team hier oder mit meiner Familie zu Hause oder auch nur ich für mich mich auf Regeln verständigt habe, so wie man in Amerika sagt, sich committed hat, dann gelten die auch. Und da bin ich dann überhaupt nicht anarchistisch, sondern sehr nicht autoritär, aber schon sehr, sehr klar, dass ich finde, die, da soll man sich dann auch dran halten.
Wobei ihre Kinder dann sagen werden, sie sind ja schließlich ihre Kinder, die Dinge verändern sich, Mama. Wir müssen unsere Koordinaten neu stecken.
Ja, und dann muss ich sagen, dann machen wir das aber gemeinsam. Und setzen wir uns hin und nicht ihr einfach irgendwie so hinter meinem Rücken.
Ich habe sie nicht befreit von Rod Stewart. Sie haben uns zwar so viele Songs gegeben. Ich hätte sie rauslassen können aus der Nummer, wollte ich aber nicht, weil ich das gerade so schön finde, wenn Gäste den Mut finden, auch Songs mitzubringen, wo man sich kurz schüttelt oder kurz denkt, ist das okay? Weil eigentlich, wenn man alleine im Auto sitzt, macht man es lauter und freut sich. Und wenn man jetzt hier vor so einem Mikro sitzt, denkt man, es wäre cooler gewesen, so eine norwegische Independent-Band mitzubringen. Ist aber nicht. Da haben Sie nicht die Geschichte zu. Welche Geschichte gibt es zu Rod Stewart?
Ach, das sind so Erinnerungen von so den ersten ganz aufregenden Partys, die natürlich im Rückblick alles andere als aufregend waren, weil sie in irgendwelchen spießigen Hobbykellern im Look der 70er Jahre irgendwie stattfanden. Und
was heute cool wäre.
Ja, obwohl diese Schrankwände aus Gelsenkirchen heute cool sind. Ich glaube, so viel Retro-Charme kann das gar nicht haben. Und wo einfach slow getanzt wurde und man einfach das toll fand und im Rückblick. Die Musik ist ja, glaube ich, eigentlich immer noch schön, nur es sind eher so die Erinnerungen, wo ich so denke, aha, mussten sie sich das jetzt gerade noch raussuchen. Aber okay.
Doch, das musste
ich. Stehe ich zu.
Und wir hoffen einfach mal, weil im Moment muss man hoffen, dass Rod Stewart einfach noch ein bisschen lebt, oder? Die sterben ja alle so schnell im Moment. Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Also, I'm sailing, Rod Stewart. Ja, das sind die Erinnerungen von Tina Hassel. Sie ist die Leiterin des Hauptstadtstudios hier in Berlin und auch, ist eigentlich gedoppelt, ne, des Hauptstadtstudios. Wobei, es gibt ja auch eins in Washington.
Ja.
Ja, also des deutschen Hauptstadtstudios könnte man aber auch sagen, dann könnte man Berlin weglassen. Hier werden die Beiträge für die Tagesschau, für die Tagesthemen und so weiter gemacht. Hier sitzen Top-Journalisten, die Bundespolitik sozusagen sichtbar machen. Wir können über das Hauptstadtstudio ja gleich nochmal etwas detaillierter sprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass viele noch gar nicht wissen, was das genau ist. Wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Ach ja, genau, das sind Ihre Erinnerungen, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Hörer, Hörerin auch gedacht hat, Mann, Gott sei Dank sieht mich jetzt niemand, wie ich schwelge mit geschlossenen Augen. Oder irgendjemand ist vielleicht zu so einer Fotokiste gegangen, hat sich gedacht, Mensch, der Helmut früher, der hatte so volles Haar. Wir haben uns so schön geküsst, was der heute wohl macht. Gut, wollen wir das jetzt machen mit dem Hauptstadtstudio? Dann haben wir das hinter uns und vergessen das nicht.
Das klingt so, als ob man es abhaken
muss. Nee, gar nicht. Aber ich weiß, dass wir haben danach noch eine Stunde Zeit und es gibt wahnsinnig viele Themen. Und vielleicht schaffen wir das, aber wir können ja schon mal anfangen. Ungefähr 190 Mitarbeiter und ungefähr 20 Inlandskorrespondenten. Mhm. Sie sind die Chefin dieses Hauses. Was passiert in diesem Haus?
Hier sind tolle Journalistinnen und Journalisten von allen Sendern der ARD. Das ist schon ein großer Unterschied zu den anderen Stationen, wo ich war, wo dann immer die Kollegen von einem Sender kamen. Das ist auch nicht ganz einfach. Und ich sage immer so, das ist so ein bisschen wie die Nationalmannschaft. Hier schicken die ganzen Vereine ihre besten Leute hin. Und in der Zeit müssen die halt vergessen, dass sie von Bayern München oder FC Köln oder was ich woher Freiburg kommen und sind jetzt ein Bundesteam. So ähnlich ist es bei uns auch. Mhm. Wir berichten in allen Sendungen, allen aktuellen Sendungen, dann in unserer eigenen Sendung Bericht aus Berlin und manchmal auch in Sondersendungen oder längeren Filmen über das, was im Moment an politischen Entscheidungen getroffen wird oder eben vertagt wird und ausgesessen wird, also über Politikberichterstattung.
Es ist ein schönes Gebäude. Wir sitzen hier auch gerade, wir sind da, also ein Steinwurf entfernt. Ist das sogenannte politische Berlin. Wir sind hier in der Wilhelmstraße, mitten in Mitte. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Nähe auch sehr, sehr wichtig ist. Allein, weil hier Interviews geführt werden oder weil auch die Journalisten raus müssen zu irgendwelchen Pressekonferenzen und so weiter. In diesem Haus hier, was findet hier genau statt? Hier werden die Beiträge produziert, geschnitten,
Wir haben hier ein Studio, ein großes, also jetzt auch ein Fernsehstudio, nicht nur die Studios, so wie das, in dem wir jetzt gerade sitzen, sondern um das wir sehr beneidet werden, weil wir wirklich was haben. Wir haben eine riesen Fensterfläche und ganz oft sieht man ja in Fernsehstudios, dass dann irgendwie der Reichstag und die Fahne weht und das ist gar nicht echt, weil das ist einfach ein Bild, was die einspielen. Wenn sie das hier sehen, dann gucken wir wirklich aus dem Fenster raus und man sieht das auch in dem Moment. Das heißt also, wir produzieren hier, um das konkreter zu sagen, immer dann, wenn ein Interview gemacht oder ein Stück abgedreht ist, kommen die Journalisten hier wieder hin, schneiden ihre Beiträge, machen von hier ihre Schalten, ihre Live-Schalten in die Sendungen und erklären Politik oder aber laden Politiker hierhin ein. Also ich moderiere ja im Wechsel mit Reinhard Becker jeden Sonntag den Bericht aus Berlin. Das ist eine Live-Sendung, Sonntagabend hier. Dann kommen die Politiker hierhin oder werden irgendwie zugeschaltet, wenn sie nun in ihren Wahlkreisen sind und nicht schon wieder in Berlin. Also hier wird eigentlich übersetzt, wenn wir es richtig machen, übersetzt, gedolmetscht, was eigentlich abstrakt jetzt in der Woche, an dem Tag, in der Sekunde an Politik, an politischen Entscheidungen gemacht wird und eingeordnet. Das ist wichtig.
Die erste Stunde ist fast rum. Saas haben Sie mitgebracht mit Je veux. Da müssen Sie uns noch ein Stichwort zu geben.
Oh, mehr als eins. Ich liebe Saz. Das ist eine französische Sängerin, die einfach eine echt tolle Persönlichkeit ist, die mit 4 gesagt hat, ich will Sängerin werden. Mit 9 hat die gesungen und so zieht die ihr Ding durch. Die ziemlich unkonventionell ist, hat sich von großen Alben, Plattenfirmen nicht vereinnahmen lassen, hat auf dem Mont Blanc Unplugged gesungen, nur mit ihrem Partner, hat eine Gruppe gegründet, dass Einnahmen aus den Konzerten immer für die Tafeln in Frankreich sind, also für und macht einfach, finde ich, eine unglaublich authentische, dynamische Musik.
Interviewer werden ja immer gefragt, und was wäre dein Wunsch, Interviewpartner? Haben Sie Saas mal interviewt oder würden Sie gerne?
Total gerne. Schaffe ich vielleicht auch irgendwann mal noch.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Tina Hassel. Sie ist die Chefin des ARD-Hauptstadtstudios und war langjährige Auslandskorrespondentin in Washington, in Paris, in Brüssel. Jetzt ist sie hier. Sie wird besser, als wir alle wahrscheinlich verstehen, außer sie sind auch ein richtiger Englisch-Crack, Jill Scott-Heron. Sein Lied B-Movie, die meisten von Ihnen werden es kennen. Haben Sie wirklich bis jetzt jedes Wort verstanden? Es ist von 1981. Konzentrieren Sie sich mal drauf, weil es ist wirklich eine gute Zusammenfassung der politischen Verhältnisse von damals.
Well, the first thing I want to say is, mandate my ass. Because it seems as though we've been convinced that 26% of the registered voters.
So, die Gay Rights sind gerade noch drin, Gott sei Dank. Dieser Song geht noch 1,5 Minuten weiter, aber uns rennt die Zeit ein bisschen davon. Ich habe hier eine Gesprächspartnerin, Tina Hassel, langjährige Auslandskorrespondentin und jetzt Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Mit 26 haben Sie Ihren ersten Preis gewonnen. Da ging es um eine Herztransplantation.
Ja, sagen wir mal, die wäre der Endpunkt, sondern es ging eigentlich, war eine längere Geschichte, also eine längere Reportage, 30 Minuten und wir haben auch hinterher nochmal 45 beziehungsweise 50 Minuten für die internationale Fassung gemacht. Es ging eher um 3 Menschen, die auf eine Herztransplantation oder, um es weniger abstrakt zu sagen, auf ein neues Herz gewartet, hingefiebert, hingelitten haben. Und wir haben die ganze Zeit begleitet. Und von den 3 ist einer gestorben während dieser Wartezeit. Und einer hat dann als erster eben diesen erlösenden Anruf bekommen. Da haben wir dann auch die Transplantation mitverfolgt oder gefilmt. Und der dritte hat es auch geschafft noch, hat aber, weil er länger warten musste, doch so große Schäden gehabt, dass er einfach zumindest hinterher nicht mehr das Leben so hat leben können, wie er es sich gewünscht hat. Also die Transplantation war der Endpunkt. Es ging mehr um die Menschen, die Ängste, wie man sich motiviert, all diese Fragen.
Haben Sie seitdem einen Organspendeausweis oder schon vorher?
Nee, ich hatte vorher da eigentlich wenig Berührungspunkte mit dem Thema. Und es war, wie gesagt, weil Menschen mich interessieren, eher so, dass ich jemand getroffen hatte, der auf eine Transplantation wartete. Und ich fand das schon, mich hat das sehr bewegt. Mhm. Aber danach hatte ich und habe auch immer noch einen Organspendeausweis.
Ihre ganze Familie?
Meine ganze Familie und auch Freunde. Wenn ich dann was überzeugt bin, dann habe ich auch dafür geworben. Ja.
Okay, ich will an dieser Stelle nochmal sagen, weil viele das wirklich nicht wissen, der Organspendeausweis, der ist dazu da, anzukreuzen, ob man spenden möchte und wenn ja, was. Aber auch, dass man nicht spenden möchte. Das heißt, Sie sollten sich den in jedem Fall besorgen. Ich meine, den gibt's in jeder Apotheke, den können Sie sich auch runterladen. Ich sage das mal wieder. Und wenn Sie eben auch jemand sein möchten, der da skeptisch ist, dann kreuzen Sie Nein an. Wichtig ist nur, dass Sie sowas mit sich führen, damit die Leute, die Ihnen nahestehen, in einer hoffentlich in einer schlimmen Situation, die hoffentlich nie eintritt, wissen, was sie machen sollen. Aber natürlich wäre es schöner, wenn es wieder mehr Leute gäbe, die sich als Organspender bereit erklären. Wie ist das eigentlich in Amerika? Gibt es da eine andere gesetzliche Regel? Muss man da aktiv widersprechen?
Da muss man aktiv widersprechen. Mhm. Die sind da im Guten wie im Schlechten erstmal schmerzfreier. Andererseits, ich habe immer das Gefühl, alles, was quasi Dinge regelt, wo man gegen klagen könnte, sind sehr extrem vorsichtig. Also unsere Kinder durften wie alle anderen Kinder zum Beispiel keinen selbstgebackenen Kuchen mitbringen in die Schule. Ich dachte erst, haben die was gegen meinen Kuchen, hatte damit aber gar nichts zu tun, sondern da könnten Nüsse oder irgendwas drin sein, was Allergien auslöst. Also da sind sie sehr, sehr restriktiv. Bei dem Organspenden, es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr Spenden und Spendebereitschaft. Ich glaube, man muss aktiv widersprechen. Mhm. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Ein Freund von mir hat gerade erzählt, dass es tatsächlich auch mit diesem Verhaltenskodex, weil Sie jetzt gerade davon sprachen, immer schwieriger wird. Er sagte, als Mann mit einer Frau im Kopierraum zu sein, zeitgleich, das macht heute kein Mensch mehr. Also das, man sieht zu, dass man sich als Mann in so einer Situation nicht bringt. Was ja auch eigentlich nicht im Sinne der Diskussion sein kann, über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das wollten wir nie, würde ich mal sagen, oder?
Nee, das ist ja relativ häufig, dass dann in Amerika Dinge sehr extrem praktiziert werden und eben einfach diese wahnsinnige Anwaltsindustrie dahinter steht, die dann auch die vielleicht überhaupt nicht klagen wollen, noch überreden. Sie können ja auch im Fernsehen, wenn Sie abends Fernsehen gucken, dann kommen ja immer Aufrufe für Sammelklagen. Und gucken Sie zwischen zwei Sendungen, die Sie da gerade angucken, kommt irgendwie so ein dynamischer Mensch und sagt, und falls Sie auch schon mal Bremsprobleme bei Ihrem Auto oder irgendwie einen Schlauch an ihrer Waschmaschine hatten, der geplatzt ist, schließen Sie sich unserer Sammelklage an. Wir vertreten Sie. Also da ist eine ganze Industrie hinter, die geradezu aufruft, sowas zu machen. Und es stimmt, die Sorge, dass man in irgendeiner Form da in so eine Klage reingezogen werden könnte als Mann, dass man belästigt hätte, die ist groß. Und das sind die Seiten, wo wir als Europäer die Stirn runzeln.
Und doch, wir haben gerade eben, als das Mikro noch zu war, darüber gesprochen. Sie sind ja eine leidenschaftliche Wahlfranzösin gewesen über viele Jahre. Vielleicht kommen wir da auch gleich noch zu. Und doch hat Amerika sie gepackt. Also
ja, das ist verrückt. Ich habe ja fast 10 Jahre in Frankreich gelebt, habe mich zutiefst und fühle mich ja immer noch als Europäerin und habe gedacht, Amerika, es ist total spannend, aber so über den Kopf so etwas. Und sehr, sehr schnell hat mich dieses Land absolut gepackt. Und ich sag mal, es ist immer noch ein unfinished business, was so viel meint wie, mit diesem Land bin ich so überhaupt nicht durch. Und werde da vielleicht auch irgendwann nochmal wieder hinwollen, wie auch immer und auf welcher Position auch immer. Bin auch noch da öfters. Ja, das ist ein faszinierendes Land.
Sie sind jetzt wahrscheinlich gestählt und haben bestimmte Dinge auch, wir sind wieder bei den Ritualen, mitgebracht. Ich kann mir vorstellen, dass Thanksgiving gefeiert wird. Ne?
Ja, es ist lustig. Unsere drei Kinder gehen auf eine Schule, die halb amerikanisch ist. Wir haben darüber relativ viele amerikanische Freunde auch hier in Berlin. Das ist auch das Tolle in Berlin, dass man ja irgendwie alles findet hier. Und wir waren auch in diesem Jahr, hatten wir ein richtig amerikanisches Thanksgiving, wo wir eingeladen waren. Es war fast so wie in Washington jetzt die paar Jahre davor, aber eben in Berlin.
Können Sie auch stopfen?
Nee, ich kann nicht stopfen und ich gucke auch sehr befremdet dieses riesen Turkey-Vieh an und es sieht ja auch für mich irgendwie überhaupt nicht lecker aus, wenn es noch nicht braun aus dem Ofen herkommt. Da bin ich absolut null. Ich bin immer zuständig, war ich in Amerika, war ich jetzt auch hier, für alles, was Beilagen ist. Fürs Grüne.
Fürs Grüne, also nur Salate. Oh, sich darauf rauszureden, hätten Sie jetzt wenigstens Desserts gesagt. Haben Sie schon mal Tiramisu gemacht?
Ja, doch. Das
und war gut?
die einen sagen so und die anderen sagen so.
Die meisten sagen, machst du nächstes Mal bitte wieder einen Salat, Tina?
Oder den grünen Nachtisch, gibt ja auch Götterspeise.
Und ja, und in Amerika doch auch diese ganze, hier, wie heißt das denn, diese pürierten, dieser Kram
ja,
hier,
alles.
Smoothies.
Genau, ja,
grüner
ja, da bin ich
ja
gut
gar nicht. So, jetzt haben Sie sich für ein Lied entschieden von Bruce Springsteen, Super, I'm on Fire. Habe ich mir jetzt auch mal den Text nochmal ausgedruckt, weil ich immer denke, ich verstehe das falsch, aber ich habe das gar nicht falsch verstanden. Es ist ja eigentlich ein kleiner Psychopathensong, ne? Wenn man das so nimmt.
Ja, und bei dem Song bin ich auch gar nicht vom Text gekommen, sondern absolut von der Musik und von der Melodie. Das ist was, was wir gehört haben. Man macht in Amerika hat ja diese wahnsinnig weiten Anfahrten zu irgendwelchen Drehs. Und selbst wenn sie fliegen und sich dann ein Auto leihen, fahren sie ja auch stundenlang nochmal irgendwie durchs Land. Und unser Kameramann hat immer Bruce Springsteen gehört und ich liebe den auch. Das ist für mich irgendwie Amerika pur. Und ich verbinde damit einfach endlose Autofahrten durch dieses Land und Gespräche teilweise mit unserem amerikanischen Kameramann. Und in dem Lied ist es eigentlich eher die Musik, die Melodie.
Ich will auch, weil sonst kommt der totale Shitstorm und der Radio 1 Server bricht zusammen. Wie kann man denn Bruce Springsteen dahingehend so verunglimpfen? Natürlich kein Psychopathensong, nein, aber er quält sich schon ganz schön und so war es gemeint. Also ich schwäche das sofort ab. Sie sehen, man muss wirklich vorsichtig sein, auch hier in Deutschland. Bruce Springsteen, I'm on fire. Radio 1, die Hörbarus mit dem Super Bruce Springsteen Song I'm on Fire. Zu Gast ist heute Tina Hassel, die Chefin des ARD Hauptstadtstudios. Wir bleiben noch einen Moment in Amerika. Ihre Kinder hatten ja erstmal keine Lust, da wegzuziehen. Die haben sich auch total akklimatisiert dort. Wie lange haben Sie das Studio dort geleitet?
Etwas über 3 Jahre. Ich war vorher immer wieder zu Drehs auch da. Also es war auch dann aber eher in New York habe da mehr New York gemacht. Und in der Funktion, ich bin vor der Wahl in 2012 gekommen, 6 Monate vorher, hatten erst alle gesagt, wie kann die ARD da jetzt gerade ihre Nasen alle austauschen, wenn das dann auf den Countdown auf die Wahl zugeht. Im Nachhinein war es eigentlich fast ein optimaler Zeitpunkt, weil man durch alle Swing States dann gereist ist, also alle Staaten, die noch unentschieden sind und deshalb spannend waren. Ich bin in den ersten 6 Monaten so viel gereist durch Amerika. Weil aber auch dann die amerikanischen Networks da ja auch immer waren und man teilweise dann bei den Live-Positionen neben irgendjemand, Dana Bash, ständig relativ viel, das so eine Ikone ist da von CNN, da lernt man auch die amerikanischen Kollegen gut kennen. Also insofern war das so wie Speed Dating, sehr kompakt und ja, ich war dann gut 3 Jahre da.
Weil Sie jetzt CNN erwähnen, CNN gehört ja zu den wenigen Sendern, die noch so ein bisschen um so eine Art von Objektivität bemüht sind. Also letztendlich konzentriert sich die Medienmacht in Amerika schon sehr eindeutig auf, weiß ich nicht, 6, 7
ja.
große Unternehmen?
Gibt ganz wenige, genau, es gibt 6, 7 große Unternehmen, die dann auch noch von noch weniger, noch einer stärkeren Konzentration von Geldgebern dahinter im Grunde ja, finanziert und auch beeinflusst sind. Das ist ein völlig anderer Ansatz, Fernsehen. Also wenn man sich wirklich breit und das kann man informieren will, dann mit der Zeitung oder auch Hörfunk. Fernsehen ist eher, als ob sie in die Kirche gehen und sich da sehr genau überlegen, ob sie jetzt in eine katholische, evangelische oder ich weiß nicht, Freimaurer gehen. Sie hören da das, was sie hören wollen. Und selbst die Experten sagen ihnen dasselbe. Das ist eher wie so eine Wagenburg-Mentalität oft, Fernsehen. Und da verstört alles, was eine andere Meinung ist. Und da ist CNN in der Tat einer der ganz, ganz wenigen Sender, die da die Welt halbwegs so komplex abbilden, wie sie ist.
Damit aber schlechte Quoten
machen. Damit mit den Quoten runtergehen.
Ja, weil es offenbar ist, der Amerikaner an sich, kann man das überhaupt sagen, aber erstaunlicherweise doch politisiert in irgendeiner Weise. Die Frage ist natürlich, wie breit aufgestellt. Also ich glaube, das läuft emotionaler ab wahrscheinlich in so einer Schwarz-Weiß-Geschichte. Man kriegt so einen kleinen Vorgeschmack davon, wenn man sich die Präsidentschaftswahlen anguckt und jetzt auch, wie die ganzen Kandidaten positioniert werden, wie sie auftreten mit Familie, so eine Gewinner-Verlierer-Schwarz-Weiß-Geschichte.
Ja, Politik muss da auch immer unterhaltsam sein. Die Kandidaten sind nie nur für ihre Meinungen oder Positionen gefragt, sondern wie Sie sagen, da muss die Oma, die Ehefrau, die Kinder und alles, was man da auffahren kann oder wenn man dagegen arbeitet, dann die Geliebten, die man irgendwo aus der Schublade zieht und einem vorhält, mit rein. Das ist so ein Zirkus, der befremdlich ist. Andererseits ist es nie langweilig. Also Politik kann da nicht schon so einfach nur nach dem Motto, ich sag euch jetzt, das ist wichtig und deshalb hört euch das an, sondern das muss immer zum Anpacken sein oder das muss immer was, genauso wie wenn man nicht nur die Politik hat, sondern einen Chef, also jetzt so wie ich jetzt hier zum Beispiel, wäre in Amerika immer einer, der es schon in seinem Büro auch irgendwas hat, was ihn persönlich auszeichnet.
Der kleine Eiffelturm? Ein Glücksbringer, sowas? So
ja,
in der Art,
ein Glücksbringer oder die Fahne vom Lieblings-Football-Club oder irgendwas Persönliches. Also Chefs, die sich als Mensch unsichtbar machen, die sowas roboterhaftes, aseptisches, funktionierendes haben, wäre für Amerikaner etwas Seltsames. Also man ist da auch immer als Typ irgendwie mitgefragt.
Finde ich gar nicht verkehrt. Also als Sie es eben gesagt haben, Politik muss immer auch was Unterhaltsames haben. Klar ist das so ein impliziter Vorwurf so ein bisschen, den jetzt gar nicht Sie gemacht haben, sondern der so ein bisschen über diesem Thema schwebt. Und in dem Moment habe ich aber gedacht, ja, aber warum denn auch nicht? Also wenn das die Alternative ist zur sogenannten Politikverdrossenheit, zum sich abwenden. Ich beobachte das ja auch selbst an mir. Also in dem Moment, ich hasse dieses Wort, wenn es menschelt, ja. Also wenn tatsächlich Politiker oder Politikerinnen Seiten an sich zeigen oder Reaktionen auch, die vielleicht gar nicht mal unbedingt Parteilinien kongruent sind oder so, sondern aus einer Überzeugung heraus. Den Gegner zum Beispiel mal loben, ja, sowas. Einfach weil man merkt, dass es jetzt jemand überzeugt. Das bringt ja viel mehr Authentizität und viel mehr Aufmerksamkeit. Also man muss nicht wie Guido Westerwelle in irgendeinen Container gehen. Das ist too much, ja. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass eine unterhaltsame Sache, zum Beispiel Renate Künast fällt mir ein, die, nachdem sie so ein bisschen losgelassen hat, tatsächlich auch jemand ist, der nie nicht politisch ist, ist aber auf eine unglaublich unterhaltsame Art verkörpert.
Ja, und das ist glaube ich, einfach auch in Amerika dadurch, dass Washington als jetzt der Ort, wo Politik gemacht wird, so verhasst ist, dass ja alle raus müssen ins Land, um sich und die Politik zu verkaufen. Diese Townhall-Formate kommen von da. Das heißt, da reden sie ja nie nur mit ihrem Gegner oder so, sondern sie reden ja immer mit dem Publikum. Und die reagieren ja auch wenn man natürlich jetzt sagt, ja, und es wird vorgecastet und die dürfen auch nicht alles sagen, ja. Aber trotzdem sehen sie ja in Gesichter. Und ich war genug dabei bei solchen Townhall-Formaten, wo man ja sofort sieht, ob der Applaus echt ist oder nicht oder ob alle gähnen, wenn einer einen Witz macht. Und ich finde, das ist so ein Abgleichen mit dem richtigen Leben, was, wenn es nicht nur, aber auch dazu kommt, ich persönlich spannend finde.
Wir haben gleich noch eine halbe Stunde. Tina Hassel ist heute hier zu Gast und der letzte Song für diese halbe Stunde hier heißt Reality. Kurzes Stichwort dazu.
Ich mag das gerne, ich tanze gerne da drauf und wir hatten zuletzt jetzt unsere Weihnachtsfeier im Hauptstadtstudio und da haben ganz viele einfach in richtig toller Atmosphäre mitgetanzt, weil ich einfach finde, man muss nicht immer nur seriös sein als Chefin, sondern man verliert nichts an Autorität, wenn man einfach auch mal mit seinem Team oder wie auch immer richtig nur Spaß hat.
Radio 1 Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Tina Hassel, langjährige Auslandskorrespondentin in Brüssel, in Paris, in Washington. Jetzt Chefin des ARD-Hauptstadtstudios hier in Berlin. Und Musik kommt von Devendra Banhart. Der ist wirklich ein bisschen verrückt, aber das macht ihn auch so gut. First Song for B.
Watch the stream.
Mit der Bitte um Zerstörung, Devendra Banhart, First Song for B. Sie haben vorhin die Kirche erwähnt als Metapher. Sie selbst sind auch in Amerika in eine Kirchengemeinde eingetreten, für 2 Jahre, glaube ich. war der Grund, dass sie so ein bisschen sich da mehr verankern wollten, dass sie merkten, dass das Gemeindeleben wichtig sein könnte, um dort mehr anzukommen?
Das war anfangs, glaube ich, der Grund für uns, das zu machen. Und hinterher war auch Kirche da einfach entertaining und viel lustiger und lebendiger und irgendwie mit mehr Spaß, wirklich Spaß, als ich das jetzt irgendwie aus Deutschland jetzt so kenne. Also in Amerika organisiert sich da ganz viel drüber, weil die Kirche wirklich nicht nur ist, dass man sich da irgendwas anhört, sondern das ist Networking. Also darüber laufen Sportvereine teilweise, irgendwie man lernt die Nachbarschaft kennen, teilweise gibt's ja sogar gelbe Seiten, wo dann einfach, die haben also wirkliche gelbe Seiten, wo man dann gucken kann, welche Kfz-Werkstatt besonders preiswert und zuverlässig um die Ecke ist. Also das war sicherlich am Anfang sowas und hinterher, sag ich mal, danach gab es irgendwie immer echt lustig. Also auch in der Kirche wurde getanzt übrigens, das ist ja viel lebendiger, das ist ja eine ganz andere Art von, also gesungen, getanzt, wer wollte. Und hinterher kam man noch zusammen und das war Kirche, ohne sich anzufühlen wie Kirche.
Eine deutsche Gemeinde war das, ne?
Ja, das war beides. Das ist gemischt. Da waren auch viele Amerikaner. Aber es war ursprünglich, die teilen sich. Das war quasi ein Gebäude, was vermietet wurde. Und das war the German American Lutheran Church. Und da kam alles Mögliche hin. Und also es war nicht deutsch-deutsch, aber es war mitorganisiert von, wie gesagt, auch der deutschen Gemeinde da.
Und da gibt's einen Bibelkreis, einen Damenkreis, einen Singkreis. Waren Sie in einem dieser Kreise drin? Eigentlich möchte ich mir nur vorstellen, wie Sie mit so einem...
Gar nicht. Aber der Singkreis, das klingt jetzt so ab, die hatten einen Gospelchor und der war verdammt gut. Und der machte auch Tourneen. Hätte ich durchaus Lust gehabt, da mitzumachen, hatte ich überhaupt keine Zeit zu.
Immerhin haben Sie nicht Talent gesagt. Glauben Sie, können Sie denn singen? Ein bisschen?
Ich singe gerne und
Was sagt denn Ihr Mann? Können Sie singen? Weil er hat Sie im Zweifel schon gehört.
Ich glaube, er hat sich dran gewöhnt.
Gut, das ist eine diplomatische Antwort. Man merkt, dass Sie mit Politikern zu tun haben. Okay. Ich möchte dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf, dass Sie dort Fuß fassen, zwar als Geschäftsfrau voll eingespannt sind, aber ich stelle mir das so vor wie Brie von den Desperate Housewives, dass sie perfekt frisiert, in einem tollen Kostüm, so ein kleines Körbchen mit so selbstgebackenen Muffins oder so zum Nachbarn bringen. Haben Sie das jemals gemacht?
Sondern umgekehrt, das war ganz lustig. Man macht ja eigentlich diese Housewarming-Party, wenn man einzieht und dann lädt man die ganze Nachbarschaft ein. Und irgendwie ist unser, ich sag jetzt mal Clan, weil wir sind ja 5 und das ist ja dann immer doch ein größerer, der Hustle-Clan.
Wir müssen die jetzt mal vorstellen.
Wir auch. Also ich habe 2 Töchter, Lea und Nelly und einen Sohn Konstantin und mein Mann Till und also auf jeden Fall, als wir umgezogen waren, waren wir wieder nicht organisiert, nicht nur nicht frisiert, sondern nicht organisiert, wie relativ häufig. Und dann hatten sehr nette Freunde, Hinterwurdensfreunde, die gesagt, nee, pass mal auf, das wird ja so nix. Wir schmeißen die Housewarming-Party für euch. Und dann haben die das in ihrem Haus gemacht, haben alle eingeladen und haben das komplett für uns gemacht. Und wenn Sie so sagen, was reizt denn Sie so an Amerika oder lässt Sie nicht los, dann ist das so ein Ding davon. Also irgendwie so spontan Dinge selber in die Hand zu nehmen, überhaupt nicht zu warten, bis ein anderer das macht, das ist so typisch amerikanisch und ich mag das sehr.
Aber das kann man doch auch machen, weil Sie sagen ja nicht, dass die anderen Sachen spontan umsetzen, sondern dass man selbst spontan Dinge auch tut. Also vielleicht sind Nachbarn... Vielleicht haben Sie auch das Glück, dass Sie tolle Nachbarn haben. Ich habe super Nachbarn. Da funktioniert das. Da ist das so seit Jahren gewachsen. Nicht, dass wir ständig uns gegenseitig Muffins vor die Tür stellen. Aber es ist schon eine Gemeinschaft aus sehr, sehr unterschiedlichen Leuten.
Man, das sind Typen. Und man kann auch so ungefähr jede Schrulle ja auch leben oder auch in seinem Leben sehr viel mehr Zickzack-Bewegungen machen, weil das sogar gewünscht ist. Also ist ja für Amerikaner nichts so suspekt, wie wenn man einmal in seinem Leben auf einem beruflichen Highway auffährt und immer auf diesem Highway bleibt. Die finden das schrecklich. Und warum geht das? Weil man einfach Fehler machen darf. Also dieses Comeback-Kid-Mentalität. Dann stehst du wieder auf und sagst, es hat nicht geklappt. Da mache ich jetzt was anderes. Das ist was wirklich nicht nur vollkommen normal ist, sondern teilweise, weil man es muss und den Job verloren hat oder irgendwie es eben nicht da weitergeht, wo man ist, aber auch, weil es völlig normal ist, dass man sich korrigiert, auch als Chef. Das war sehr angenehm. Ich war ja da Chef auch eines großen Teams. Die meisten waren Amerikaner da. Die wollten irgendwie eine klare Position, eine klare Ansage von der Chefin. Aber die fanden das auch nicht schlimm, wenn ich eine Woche später gekommen bin und habe gesagt, hört mal Jungs, ich habe das mir jetzt nochmal alles durchdacht und die Dinge sind doch anders, als wir das so gedacht haben. Ich finde, ab heute machen wir es wieder anders. Also die finden es ja eher schlimm, wenn man keine Entscheidung trifft, als eine Entscheidung zu treffen und sie zu revidieren. Und dann sind wir wieder bei Geduld oder eben nicht Geduld und bei Machen. Und das ist was mir einfach liegt.
Ich tue mich immer schwer damit, so Mentalitäten gut oder schlecht zu finden. Und wahrscheinlich gibt es, werden Sie mir recht geben, es gibt natürlich bestimmte Sachen, die man in Amerika häufiger beobachtet als hier. Ne? So eine Art von, ich weiß nicht, wie ich es Optimismus nennen soll, vielleicht auch ein oberflächlicher Optimismus, aber egal. Es ist eine Art von Lebensgefühl. Wir Deutschen, in Anführungsstrichen, tun uns oft sehr schwer, zerdenken Dinge und sind auch so schwerfällig. Also diese Spontane, was Sie gerade genannt haben, oder auch diese Fehlerkultur, die hier so gar nicht richtig existiert. Wie kann es uns denn gelingen, in dem Punkt ein bisschen dazuzulernen? Also Fehlerkultur soll ja nicht bedeuten, dass man nachlässiger wird, weil man weiß, es wird einem schon verziehen.
Ich glaube, das liegt ganz viel an den Chefs und Chefinnen, dass man wirklich sagt, Leute, es ist absolut okay, wenn ihr auch mal was falsch macht. Aber das sage ich auch. Was ich aber auch sage, ist, ich bin sehr allergisch, wenn ihr versucht, das, was ihr falsch macht oder wo mal was schief geht, irgendwie so unter den Teppich zu kehren. Das finde ich ganz schlimm, sondern oder auf andere zu schieben oder sowas. Ich war es nicht oder ich habe ja nicht oder das war dann so. Ich glaube, das kann man zum einen vorleben, das kann man Leuten Mut machen und ich glaube auch dadurch, dass jeder die Erfahrung macht, dass das nicht schlimm ist, dass es einfach nicht schlimm ist. Nicht für einen selber, weil man sich einen Zacken aus der Krone bricht noch und dieses klingt so abgedroschen, aber ich finde ja wirklich, man lernt doch durch Fehler, wirklich.
Dem werde ich nicht widersprechen. Wir hören jetzt einen Song, den Sie für Ihren Mann mitgebracht haben. Man muss dazu sagen, lieber Till oder Till Mann, wir kennen uns ja nicht, aber Ihre Frau hat sogar zwei Songs für Sie mitgebracht. Wir können nur einen spielen, weil wir nur 8 Lieder insgesamt hier spielen können. Und haben uns jetzt für die Toten Hosen entschieden, Tage wie dieser. Sagen Sie uns, warum Sie den ausgesucht haben.
Zum einen mag er den total gerne, zum anderen ist er mit Campino, also alias Frege und mit Andi Meurer zusammen zur Schule gegangen und die haben auch mal auf Partys abgehangen, auf ganz schrägen und insofern sage ich jetzt mal, ist das einfach ein cooler Song ist und sind es einfach eine Band, wo er auch nochmal einen persönlichen Bezug zu hat.
Und Tillmann ist ja wahrscheinlich auch ein ganz cooler Typ.
Ja, sowieso.
Ja, hallo. Radio 1, die Hörbarust, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Wir haben in einem kleinen Überraschungspaket für Sie, allerdings schon seit vielen Jahren, aber egal, ich verkaufe es als neu, Podcasts, fast so viel Sie wollen. Also uns wurde gestattet, die Podcasts des letzten Jahres einzustellen. Das heißt, wenn Sie lange Zugfahrten vor sich haben, viel bügeln oder sauber machen müssen, im Auto sitzen oder einfach nur im Bett liegen, weil Sie Ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, dann hören Sie sich einfach die Sendungen des vergangenen Jahres an, zum Beispiel mit Norbert Bisky oder Monika Grütters, Andreas Burani, Dirk von Lotso, Dietmar Woidke, naja und. Helene Hegemann fällt mir noch ein. Also sehr, sehr unterschiedliche Leute. Sie hören schon. Heute ist Tina Hassel hier. Unser letzter Gesprächspart ist das. Sie ist die Chefin des ARD-Hauptstadtstudios. Und wenn man sich überlegt, im Juli letzten Jahres sind Sie gekommen. Da war es wackelig. Heute würde ich sagen, naja, Epizentrum ist ein zartes Wort für Ukraine, Griechenland, Syrien, IS, Polen, Ungarn, Europa, Flüchtlinge, Eurokrise, VW-Skandal, Merkel wackelt, Lügenpresse. Wahrscheinlich habe ich noch 5 oder 8 vergessen. Das ist ja, jedes Thema für sich ist ja schon ein Ding gewesen. Wir erinnern uns an Griechenland, ne? Jeden Tag und oh why und wow und wie wird das?
Und jetzt ist es verschwunden.
Jetzt ist das fast verschwunden und man ist ja schon froh, wenn wenn nicht alles auf einmal kommt, kommt aber.
Ja, es ist verrückt, als ich oder als wir im Juli hier hingezogen sind oder ich im Juli hier angefangen habe letzten Jahres, hatten die amerikanischen Freunde gesagt, ach, ist ja schön, dass du wieder zurück kannst und nach Hause, aber wird's ja nicht ein bisschen langweilig? Die Kanzlerin, die ist die Kanzlerin, da rüttelt keiner dran und ansonsten ist in Deutschland alles so schön geordnet, aber irgendwie auch predictable, also irgendwie so vorhersehbar. Und rums ist überhaupt nichts mehr vorhersehbar. Und ja, sind wir wirklich in einer Zeit, wo Politik komplett ohne Drehbuch, ohne Blaupause läuft, wo es schon faszinierend, auch befremdlich, beängstigend ist zu spüren, dass ja auch die erste Garde nervös ist, dass auch keiner einem sagen kann, wie es denn morgen aussieht. Ich erinnere mich an so Gespräche auch mit verschiedenen Regierungsvertretern, wo man immer gesagt hat, was glauben Sie denn dann und dann, was passiert denn? Und die haben einfach ganz klar gesagt, wir sind froh, wenn wir die Woche erstmal rumgekriegt haben. Ja, und dann, und also insofern ist das einerseits unglaublich spannend, weil es geht wirklich um die großen Dinge und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, aber ich hatte so ein bisschen Sorge als eine, die immer Außenpolitik und internationale Politik gemacht hat, ich müsste mich jetzt hier mit Wärmedämmungsverordnung beschäftigen.
Das kommt
also
auch
nichts,
noch.
Nichts gegen Wärmedämmungsordnung beschäftigen, aber so als, ja, als Kontrast und Pustekuchen. Mhm. Also wir sind jetzt in den großen Dingen, es geht um unglaublich viel und keiner weiß eigentlich, wo die Reise so hingeht. Und ich glaube, wenn viele heute sagen, 2016 ist ein Schicksalsjahr, da ist was dran. Und rein jetzt als Journalistin betrachtet, ist das dann der richtige Ort, mit wo man ist und berichtet.
Ja, wenn man nicht mehr so viel schlafen will,
wenn man einfach, schlafen ist überbewertet.
Wenn man so ein Mensch ist, der zum Beispiel sagt, Ruhe macht mich nervös, dann gebe ich Ihnen recht, dann sind Sie genau an derselben Stelle. Dann machen die anderen eben die Ausflüge ohne sie. Ich weiß, dass sie sehr viel Kajak gefahren sind in Amerika. Jetzt wird ihre Familie wahrscheinlich am Wochenende und auch unter der Woche mal ohne sie über die Spree schippern. Und sie werden sich hier ein paar Mal durch die Haare fahren und laut Musik hören und vielleicht tanzen aus Wut oder Ratlosigkeit. Keine Ahnung, denn so einen Tanker zu navigieren, halte ich für sehr, sehr schwer. Zumal sie ja auch versuchen, nicht in irgendeiner Weise tendenziell Politik zu machen oder sich immer noch eine gewisse Objektivität mit den besten Leuten hier irgendwie zu bewahren. Die ist ja wichtiger denn je, wobei man sich natürlich auch fragt, kann denn Politik überhaupt objektiv vermittelt werden, weil schon der erste Rezipient oder beziehungsweise schon der erste Mensch, durch den sie läuft, nämlich der erste Journalist, der sie aufschreibt oder der sie ausspricht, ja schon Mensch ist und mit gewissen Gefühlen daran geht, egal wie viel Mühe er sich auch gibt. Dürften Sie denn jetzt zum Beispiel als wirklich hohe Priesterin der Objektivität. Dürften Sie mir jetzt so eine Frage beantworten wie, was glauben Sie denn? Wackelt Frau Merkel? Also sie wackelt schon, aber wird Frau Merkel über die Flüchtlingskrise stolpern? Stürzen?
Ist eine berechtigte Frage und ist eine, wo ich wirklich keine Antwort drauf habe. Und das ist ja auch eine Antwort. Also wenn man überlegt, im 11. Jahr ihrer Kanzlerschaft, wo nichts mehr so sicher im Sattel saß wie nur irgendetwas, wo schon die SPD überlegte laut, ob sie überhaupt mit einem eigenen Kanzlerkandidaten gegen antreten. Wir nicht wissen, wie lange das gut geht so oder wann. Ich persönlich glaube zutiefst, sie wird nicht schmeißen. Die ist eine Kämpferin und ich glaube wirklich, bei diesen großen Fragen geht es ihr darum, auf jeden Fall Europa nicht vor die Wand zu fahren und ein Vermächtnis von großen Europäern zu ramponieren. Die schmeißt nicht. Die Frage ist ja, wird die Revolte innerhalb der Partei, der Unmut, all das so groß, dass die irgendwann mit einem anderen Vorschlag kommen? Und da wird es, ich glaube, es gibt im Moment keinen anderen.
Ich glaube, die wollen Gabriel am liebsten haben im Moment, tatsächlich.
Es gibt keinen anderen und ich glaube, das Einzige, was man einfach feststellt, ist die Haltwertbarkeit, die Haltbarkeitszeit von allem und auch von Frau Merkel und aber allen Dingen ist so viel kürzer, kleiner geworden, dass wir im Moment sagen, ja, wo gucken wir denn hin? Und alle sagen ja erstmal nicht vor den Dreierwahlen im März. Danach wird man mal sehen. Das ist ja nicht lang. Das sind noch ein paar Wochen. Also insofern, ich glaube, da ist unglaublich viel im Fluss. Und wir sind ja hier nicht Kremologen, die irgendwie damals immer so aus dem Kaffeesatz lesen oder irgendwie hinter den Kremlmauern irgendwas hervorgelesen haben. Ich glaube, keiner weiß das. Und genau das macht es für uns Journalisten so wichtig, auch nicht jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, genauso zu begleiten, nicht jeden Vorschlag, der aktivistisch in die Welt gesetzt wird, sofort ernst zu nehmen, sondern immer zu sagen, um was geht's denn? Gibt's denn schnelle Antworten? Nein, die gibt es nicht. Und aus den vielen Ballons die Luft rauszulassen, weil wir alle nicht wissen, wo die Reise so hingeht.
Gut gesagt, dem kann man wahrscheinlich gar nichts hinzufügen. Super Schlusswort, fast. Wäre da nicht noch Adele?
Ja.
Und warum Adele Rolling in the Deep haben Sie sich ausgesucht?
Ja, ich mag Adele und ich mag besonders dieses Lied. Ich bin ein Mensch mit, der, sag ich jetzt mal, einfach Temperament hat.
Dickkopf haben Sie selbst mal gesagt. Jetzt sagen Sie Temperament.
Dickkopf auch, ja, aber auch Temperament und auch manchmal schlechte Laune. Und es gibt so ein paar Knöpfchen, sag ich mal, wer mich kennt, die man drücken kann, dann habe ich ganz schnell wieder gute Laune. Und eines dieser Knöpfchen ist Adele. Und wenn ich echt mit meinen Kindern schimpfe und richtig sauer bin, dann spielen die ganz schnell Adele ein. Und meistens kriegen wir dann auch schon wieder lachend die Kurve.
War schön mit Ihnen, Frau Hasse. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Halten Sie durch, schmeißen Sie nicht.
Danke. Habe ich nicht vor.
Halten Sie bei der Stange. Und ja, Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Sonntag wieder, wenn Sie mögen, zwischen 14 und 16 Uhr. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.